Deutschlandfunk. Der Tag.
Also ich werde diesen Tag niemals in meinem Leben vergessen, das ist auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, weil der Attentäter hat versucht, uns alle umzubringen, sondern auch, weil zwei Menschen umgebracht wurden.
Was Max Priworotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, da schildert, das wird morgen Thema vor dem Magdeburger Landgericht. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle beginnt knapp 10 Monate nach dem Anschlag auf die Synagoge. Wie die Aufarbeitung des Attentats juristisch, politisch und zivilgesellschaftlich vorankommt, darüber sprechen wir schon heute in dieser Episode. Und dann schauen wir noch auf den Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard. Da werden die Forderungen nach politischer Aufarbeitung immer lauter. Nächste Woche soll es dazu eine Sondersitzung des Finanzausschusses geben. Welche Fragen dort geklärt werden müssen, hören wir ebenfalls gleich. Das ist der Tag an diesem Montag, dem 20.07.2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Am 9. Oktober 2019 versucht ein schwer bewaffneter Mann in eine Synagoge in Halle einzudringen, wo 50 Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begehen. Als er nicht in das Gotteshaus eindringen kann, erschießt er eine Passantin und später noch einen jungen Mann in einer Imbissbude. Morgen beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Stefan B. Über den Prozessauftakt habe ich mit unserem Sachsen-Anhalt-Korrespondenten Niklas Ottersbach gesprochen. Das Gespräch ist relativ ausführlich. Das liegt auch daran, dass neben der juristischen Aufarbeitung noch viele andere Fragen offen sind. Wir fangen aber jetzt erstmal mit dem Prozessauftakt morgen an und klären, was genau in der Anklageschrift steht.
Ja, da steht ziemlich viel drin. Also Stefan B. wird zweifacher Mord vorgeworfen, 68-facher versuchter Mord. Also das sind dann die 50 Mitglieder der jüdischen Gemeinde Halle. Und dann hat er ja noch eine ganze Spur der Verwüstung nach sich gezogen. Also er ist dann ja geflohen in ein kleines Dorf im Saalekreis, wo man vorher auch nicht gedacht hätte, dass der globale Rechtsterrorismus mal in, ja, wie gesagt, nach Widersdorf kommt. Aber an dem Tag ist er eben dahin gekommen. Da hat er ein älteres Ehepaar bedroht, angeschossen, hat ein Auto geklaut. Deswegen wird ihm auch schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung vorgeworfen. Und auch Volksverhetzung. Also die Anklageschrift, die ist schon ziemlich lang, 16 Seiten insgesamt.
Nun gab es ja auch schon relativ kurz nach dem Angriff, nach dem Attentat, ein Geständnis. Das heißt, kann man davon ausgehen, dass der Prozess jetzt relativ schnell dann zu einem Ende kommt?
Also schnell würde ich erstmal nicht sagen. Es sind ja 18 Verhandlungstage angesetzt. Morgen ist der Auftakt und soweit oder das, was ich weiß, wird sich der Angeklagte einlassen. Das heißt, er wird auch sprechen, er wird zum Tatvorwurf Stellung nehmen. Und das hat er ja auch schon im Vorfeld getan beim Richter und auch bei den leitenden Ermittlern. Er wollte Juden töten. Da hat er gesagt, das ist das größte Problem für Leute wie er. Und auf die Frage, wer sind denn Leute wie er, hat er gesagt, er hat weiße, unzufriedene Männer. Und er hat auch einen Hass auf muslimische Flüchtlinge. Dazu passt ja auch das Vorbild. Er wollte ja im Prinzip diesen Attentäter von Christchurch nachahmen. Der hat im letzten Jahr zwei Moscheen überfallen und dort 51 Menschen getötet. Und das alles hat er dem Haftrichter und den Ermittlern erzählt. Was mich eigentlich am meisten interessiert an dieser Geschichte, neben seiner persönlichen Radikalisierung, ist sein Umfeld. Also wir wissen von seiner Mutter, das ist eine Grundschullehrerin, Deutsch, Mathe, Ethik. Die hat am Tag, muss man sich auch mal vorstellen, am Tag des Anschlags hat ein Kamerateam von Spiegel TV die interviewt und da hat sie gesagt, dass ihr Sohn nichts gegen Juden habe, sondern nur gegen Leute, die, Zitat, die finanzielle Macht hätten. Und wer habe das nicht, Zitat Ende, so hat sie es erklärt. Und das finde ich doch schon wirklich merkwürdig. Mhm. Ne? Also man muss sich das vorstellen, in der Region, wo der lebt, in Bendorf, also das Mansfelder Land, daneben liegt Lutherstadt Eisleben, da gibt es seit 80 Jahren keine Juden mehr. Also dieser junge Mann hat das auch gesagt, dass er keine Juden kennt. Trotzdem hasst er Juden. Und das, finde ich, ist eine der Fragen, die mich wirklich interessieren. Wie ist er so geworden, dass er diesen Hass entwickelt hat.
Ja, also Motivlage quasi antisemitisch, rassistisch, frauenfeindlich. Gibt es denn da schon Erkenntnisse, wie diese Motive, wie du sagst, wie er da zu dieser Form von Hass gekommen ist?
Naja, das ist ja die große Frage, die sich im Prozess klären wird. Ich war in Bendorf, habe mich auch umgehört im Dorf. Den kannte ja keiner so richtig. Also ich habe einen gesprochen, der wohnte einen Block weiter und der war total schockiert, dass der mutmaßliche Attentäter aus seiner direkten Nachbarschaft kommt. Und das hat mich total überrascht, weil Bendorf hat 2000 Einwohner. Da hätte ich jetzt gedacht, dass gerade junge Leute auch irgendwie auffallen. Aber er war meistens auf seinem Zimmer, hat sich übers Internet radikalisiert, hat sich auf diesen Imageboards rumgetrieben. Also meguka.org heißt das, ist so ähnlich wie 8chan. Dort hat er sich bewegt und
vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, Imageboards für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so damit auskennen, wie man sich das genau vorstellen kann.
Imageboards sind im Prinzip Chatforen, auf denen anonym Bilder und Texte ausgetauscht werden können. Es kann da auch um irgendwelche Manga-Geschichten gehen. Hatte Stefan B. ja auch ein Faible für. Aber da können eben auch volksverhetzende und rassistische Inhalte geteilt werden. Und es ist ein öffentliches Forum, aber eben anonym. Und dort hat sich Stefan B. bewegt und da soll er sich radikalisiert haben. Wie genau? Das ist jetzt die spannende Frage. Das wird sich hoffentlich dann im Prozess klären.
Zugelassen zum Prozess sind ja auch noch NebenklägerInnen. Das sind die Menschen aus der Synagoge oder wer ist da alles in der Nebenklage?
Ja, genau. Da sind zum einen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Die beschäftigt diese Fragen natürlich auch. Ne? Wie ist er so geworden? Warum hat er so einen Hass auf Juden entwickelt? Dann sind da noch die Tekin-Brüder, die beiden Imbissbetreiber Ismet und Rifat Tekin. Mit Ismet habe ich mich öfter unterhalten und ja, ich finde, das war ein bisschen symptomatisch für die Betrachtung in diesem Fall. Er wurde lange Zeit wirklich bis zuletzt nicht als Nebenkläger zugelassen, weil dieser zweite Tatort, der Döner-Imbiss, war so in der nationalen Betrachtung viel so ein bisschen hinten runter, weil es meistens um die Synagoge ging, was ja auch richtig ist, weil das Primärziel war. Aber eben dieser Döner wurde auch getroffen und Ismet Tekin wurde beschossen und es war lange nicht klar, dass er als Nebenkläger auftreten durfte, weil das Gericht oder beziehungsweise die Bundesanwaltschaft gesagt hat, der Attentäter wollte mit seinen Kugeln vor allen Dingen die Polizei treffen. Jetzt, wirklich last minute, kurz vorm Prozess, ist er zugelassen worden für den Prozess als Nebenkläger und wird auch morgen in Magdeburg dabei sein.
Also da war ja quasi auch die Polizei dann bei einem Einsatz beteiligt und erst relativ spät wurde überhaupt, oder erklär das nochmal genauer, da fielen dann Schüsse, die aber wiederum nicht übermittelt worden sind, dass es dann die Schießerei mit der Polizei gegeben hat.
Ja, das hat der Einsatzleiter am Donnerstag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss erzählt. Also es gab diese Schießerei, oder nochmal zur Orientierung. Stefan B. kommt zuerst zur Synagoge, schießt auf die Tür, wirft Granaten, kommt nicht rein. Er schießt dann Jana L. Danach fährt er 500 Meter weiter, sieht diesen Kiezdöner, schmeißt eine Handgranate, geht dann rein und erschießt den Imbissgast Kevin S. Und danach trifft die Polizei ein. Es gibt eine Schießerei oder besser gesagt, die vier Beamten schießen auf Stefan B., treffen ihn sogar am Hals, aber sie melden das nicht an die Funkzentrale. Das hat der Revierleiter, der Einsatzleiter erzählt. Sie haben das wohl im Zustand der Erregung einfach nicht gemeldet, dass es eine Schießerei gab. Und dann gab es noch eine weitere Panne und das ist wirklich tragisch in dem Fall auch. Die Beamten haben ihn dann verfolgt und dann gab es aber einen mutmaßlichen Zeugen, der ihn gesagt hat, fahrt mal da lang. Und dann hat er die aber in die falsche Richtung geschickt. Und dann haben die Stefan B. verloren und der konnte fliehen. Also es sind einige Pannen passiert, auch am Tag des Einsatzes.
Jetzt hast du schon gesagt, dazu gibt es den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Der geht einerseits der Frage nach, eben was sind vielleicht für Fehler beim Polizeieinsatz passiert. Aber die Frage stellte sich ja auch, warum wurde die Synagoge an dem Tag eigentlich nicht besser geschützt? Es ist ja der höchste jüdische Feiertag und erst jetzt steht diese Synagoge überhaupt unter Polizeischutz. Wieso ist das so?
Ja, also diese Frage, da bohrt auch die AfD im Untersuchungsausschuss eigentlich immer wieder rein. Also mein Eindruck ist, wie ich die im Untersuchungsausschuss erlebe, sie fragen gar nicht so viel zum Polizeieinsatz. Also sie wollen sozusagen mein Eindruck ist, sie wollen die Polizei freisprechen und den Innenminister schuldig. Also sie bohren und fragen eben, warum diese Synagoge nicht geschützt wurde. Und einer der Innenpolitiker der AfD hat mir das so erklärt, dass es da einfach ein strukturelles Problem gibt im Innenministerium, dass die Polizei auch kaputt gespart wurde in der Vergangenheit und dass sie da jetzt eben einfach mal was tun wollen. Und ich finde das schon ein bisschen zweifelhaft, weil auch in der AfD, in Sachsen-Anhalt, gibt es Beispiele für antisemitische Tendenzen. Also es gibt da den Stadtrat aus Halle, der zum Beispiel gesagt hat, der 11. September 2001, der Anschlag auf das World Trade Center, da hätte es einen sogenannten Jew Call gegeben. Also eine Vorwarnung an Jüdinnen und Juden, das Gebäude nicht zu betreten. Oder der Chef vom AfD-Landesschiedsgericht hat bei Facebook verbreitet, dass Angela Merkel eine Jüdin sei, die das deutsche Volk austauschen möchte. Und dann muss man doch wirklich erhebliche Zweifel haben, ob die AfD wirklich interessiert ist, Antisemitismus zu bekämpfen.
Aber die Frage, warum die Synagoge nicht unter Polizeischutz stand, die ist auch bisher noch nicht geklärt, oder?
Die ist noch nicht geklärt. Also mein Eindruck ist, wie gesagt, die Behörden haben das nicht für möglich gehalten. Es gab vor anderthalb Jahren schon mal Infoveranstaltungen, wo das Thema erörtert wurde, auch mit Vertretern, da waren dann auch die Leiter der Polizeibehörden dabei. Es war halt in der Vergangenheit immer so, dass die Polizei einfach in regelmäßigen Abständen Streifenwagen vorbeigeschickt hat und damit war es dann gut. Also, und es gab auch eine Zeit lang, das hat mir der Chef der jüdischen Gemeinde erzählt, 2014, zu Zeiten des Gaza-Krieges zwischen radikalen Palästinensern und Israelis, da war die Polizei massiver vor Ort, ohne dass Privorotsky, der Chef der jüdischen Gemeinde, darum gebeten hat. Also mein Eindruck ist auch, es gab da einfach ganz wenig Kommunikation zwischen der Polizei und der jüdischen Gemeinde.
Und eine andere Frage, die sich im Nachhinein ja noch gestellt hatte, war, da gab es einen Vorfall jetzt, Stefan B., der im Gefängnis über eine hohe Mauer klettern konnte. Und auch dieser Vorfall ist dann erst mit Verzögerung gemeldet worden. Wie kann das denn sein?
Ja, eine Antwort darauf habe ich auch noch nicht gefunden. Ich glaube, da kommt mehreres zusammen. Also zum einen, es gibt einen massiven Personalmangel in den Justizvollzugsanstalten in Sachsen-Anhalt. Also es gibt 5 Einrichtungen und der Bund der Justizvollzugsbeamten in Sachsen-Anhalt sagt, wir haben eigentlich nur Personal für 3. Und eigentlich soll Stefan B. immer von mindestens 2 Beamten bewacht werden. An dem Tag, am Pfingstwochenende, war es nur eine Beamtin oder Wärterin und die musste eben Malerarbeiten in einem anderen Trakt kontrollieren. Und dann war Stefan B. 5 Minuten unbewacht, konnte da über diese Mauer klettern. Und dann, finde ich, das ist eigentlich das zweite Skandalöse, dann ist erstmal gar nichts passiert. Das wurde nicht weitergemeldet, weil das für nicht so brisant gehalten wurde, dass man da direkt in den höchsten Stellen im Justizministerium anruft. Mhm. Und das ist eben die zweite Geschichte, diese schleppende Aufarbeitung. Am Ende musste dann ein Staatssekretär im Justizministerium gehen, beziehungsweise er wurde in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Die Justizministerin von der CDU, die ist noch im Amt, die hat sich auch entschuldigt, hat aber im Prinzip immer gesagt im Landtag, Fehler hätten andere gemacht. Und das ist eine Kultur, ja, die so ein bisschen fragwürdig ist.
Blicken wir nochmal nach Halle selbst. Als der Anschlag auf die Synagoge war, gab es große Solidaritätsbekundungen. Wie ist das mittlerweile? Also wie wird das zivilgesellschaftlich aufgearbeitet?
Also die Solidarität, die war schon wirklich groß und immens. Ich war da selber im Paulusviertel, habe mir das angehört. Da wurde Shalom Chavarin gesungen. Also wirklich 500, 600 Menschen um die Synagoge rum. Dann gab es die Solidaritätsmärsche im Oktober noch, wo sich auch Leute begegnet sind, die vorher wirklich nie was miteinander zu tun haben. Jana L., das erste Mordopfer, war ja ein Schlagerfan und dann lief auf diesem linken Gedenkmarsch ein Lied von Andrea Berg. Und das waren so Szenen, die es sonst nicht gab. Und mein Eindruck war schon auch, dass da viele Leute ins Nachdenken gekommen sind. Und dann kam aber irgendwie auch der Alltagstrott. Dann kam Hanau, der Anschlag in Hanau und dann kam Corona und dann war erstmal jeder mit sich beschäftigt und einer der Imbissbetreiber hat mir auch gesagt, Leute, es redet auch niemand mehr über Hanau, es wird alles vergessen. Also ich würde nicht sagen, dass die Hallenser da nicht interessiert sind. Das ist schon eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Also wenn wir auch mal daran denken, dass das Haus der identitären Bewegung weg ist, die gescheitert sind, weil eben die Stadtgesellschaft in Halle da massiv Proteste ausgeübt hat und sich dagegen gestellt hat. Also das ist schon eine aktive Stadtgesellschaft. Und so war es auch nach dem Terroranschlag. Es ist eben ein bisschen eingeschlafen. Ich denke, das wird jetzt auch zum Prozess nochmal alles wieder aufgewühlt werden.
Und nun hast du vorhin schon gesagt, also man hat eigentlich in Halle oder in dieser Region vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass es sowas wie einen rechtsextremistischen Anschlag geben könnte. Die Frage, die ja über allem steht, ist ja doch, gibt es vielleicht mehr Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt, als man das bisher so vielleicht auch wahrhaben wollte. Gibt es da Learnings aus diesem Attentat? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die sich jetzt quasi fokussiert mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen?
Ja, also es gibt schon Maßnahmen. Also der Verfassungsschutz wird jetzt 10 neue Leute einstellen im Bereich Rechtsextremismus, also 8 sogenannte Online-Agenten. Die sollen dann eben solche einsamen Wölfe oder so, ich mag das Wort Einzeltäter nicht, aber so Leute wie Stefan B. eben versuchen im Vorfeld aufzuspüren. Der hat sich ja in öffentlichen Foren bewegt, wenn auch versteckte Foren, aber eben im Internet bewegt. Und 2 Leute im Verfassungsschutz, die im präventiven Bereich tätig sein sollen. Also mein Eindruck ist schon, die Behörden haben das erkannt und wollen was tun. Das andere ist, was sie tatsächlich tun und was passiert in den Staatsanwaltschaften zum Beispiel. Es gab zum Beispiel, das ist gar nicht so lange her, einen Vorfall in Halle nach dem Anschlag, wenige Wochen her. Da hat ein Tatverdächtiger, 64 Jahre alt, Hakenkreuze aus Stoff vor dem Gebäude der jüdischen Gemeinde in Halle gelegt. Dann kam da die Polizei hin und einer der Beamten soll eben versucht haben, diese Hakenkreuze, diese verfassungsfeindlichen Symbole beiseite zu wischen. Mhm. Und Max Przeworocki hat das alles über seine Überwachungskamera gesehen. Und jetzt gibt es da Ermittlungen wegen Strafverhandlungen im Amt gegen diesen Polizisten. Da muss man sich auch fragen, war das Dilettantismus oder steckt da mehr dahinter? Also wie gesagt, es gibt immer wieder so Momente, genau wie dieser Ausbruchsversuch, wo Leute ins Grübeln kommen, Leute wie Max Przeworocki, wie ernsthaft das alles ist. Das ist das eine. Und dann gibt es noch zum Beispiel in Halle einen stadtbekannten Rechtsextremen, einen Blogger, rechtsextremer Blogger, der Videos macht, Sven Liebig heißt er, ehemals bei Blood and Honor aktiv, der hetzt, man muss es wirklich so sagen, der hetzt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie regelmäßig auf dem Marktplatz, beleidigt Leute, vertreibt im Online-Shop Davidsterne mit der Aufschrift ungeimpft oder bewirbt andere T-Shirts mit der Dieselfahrer ist der neue Jude, Zitat Ende. Und es passiert nichts. Also es gab ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, der das ihn angezeigt hat, aber die Staatsanwaltschaft Halle hat dann die Anzeige eingestellt. Also was ich damit sagen will, ja, es passiert was, aber an anderen Stellen tut sich die Justiz auch wieder sehr schwer und man darf da doch erhebliche Zweifel haben, wie ernsthaft das wirklich ist in allen Bereichen.
Hätte nicht schon viel früher auffallen müssen, dass beim Finanzdienstleister Wirecard etwas nicht stimmen kann. Diese und weitere Fragen stellen sich im Moment immer drängender. Im Gespräch mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Theo Geers habe ich vor allem über die politische Aufarbeitung dieser Affäre gesprochen. Auf die Vorgänge bei Wirecard selbst gehen wir heute nicht so ausführlich ein. Das haben wir aber in der Episode vom 19.06. schon gemacht. Also eventuell lohnt es sich, diese Folge auch noch zu hören. Im Gespräch mit Theo habe ich aber erstmal gefragt, welche Fragen sollen in der Sondersitzung des Finanzausschusses nächste Woche geklärt werden.
Vor allem die Opposition, aber nicht nur sie, hat einen ganzen Sack an Fragen. Es geht längst um mehr als die Frage, wer wurde wann, von wem, worüber informiert. Da gibt es ja seit letztem Donnerstag diesen 20-seitigen Sachstandsbericht, heißt das Ganze, vom Finanzministerium. Aber die überragende Frage bleibt eben, wenn man denn so frühzeitig Hinweise bekam, warum hat niemand was gemerkt, warum hat es so lange gedauert, bis reagiert wurde. Und da geht es eben nicht nur um Olaf Scholz, den Finanzminister, der im Februar 2019 informiert wurde, was eben die Frage aufwirft, was hat er darauf veranlasst, sondern es gab eben auch schon früher Hinweise von Insidern, was hat daraufhin die Finanzaufsichtsbehörde BaFin unternommen und eben auch die Frage, warum hat man möglicherweise so lax und in die falsche Richtung ermittelt. Auch das schält sich zunehmend heraus.
Jetzt sagst du, dieser 20-seitige Bericht wurde vorgelegt, aber das reicht offenbar nicht für die Aufklärung. Oder wie groß ist da jetzt auch das Misstrauen gegenüber Scholz schon?
Naja, das Misstrauen wächst in der Tat immer mehr, vielleicht weniger gegenüber der Person Olaf Scholz als gegenüber dem Gebaren der Finanzaufsichtsbehörde BaFin und eben auch dem Bundesfinanzministerium als Organisation, als Behörde, denn das BaFin gehört ja zum Verantwortungsbereich des Finanzministeriums. Im Februar 2019 wurde Scholz, wie gesagt, informiert und damals wurde ihm zum Beispiel gesagt, und das will ich jetzt mal als Beispiel bringen, dass die Finanzaufsichtsbehörde BaFin in alle Richtungen ermittle, also auch gegen Wirecard selbst. Da gibt es inzwischen die Frage, und das meine ich jetzt als Beispiel für das Misstrauen, was da inzwischen hochkommt, stimmt das überhaupt mit in alle Richtungen ermittelt? Denn zu spüren bekamen diese Ermittlungen ja nur zwei Journalisten, die die Aufklärung betrieben haben und, was man hört, auch einige Händler, Tippgeber, Insider. Nur gegen Wirecard selbst wurde wenig unternommen. Und da stellt sich inzwischen die Frage, warum nicht? Welche Qualität hatten denn diese Insider-Tipps? War das nicht genug? Hatten die zu wenig Substanz, zu wenig Gehalt, um sich Wirecard richtig vorzuknöpfen? Oder hat man möglicherweise Wirecard aus bestimmten Gründen geschont? Zum Beispiel, das ist auch denkbar, Wirecard galt ja lange als ein Vorzeigeunternehmen für das digitale Deutschland, auch im Ausland. Und da wollte man vielleicht auch nicht glauben oder konnte nicht glauben, dass da was faul ist. Auch das ist eine Frage, die sicherlich im Finanzausschuss eine Rolle spielen wird.
Stichwort Vorzeigeunternehmen im Ausland. Nun gab es Berichte, dass auch die Bundeskanzlerin sozusagen in China für Wirecard geworben hat oder zumindest das Thema aufs Tapet gebracht hat. Was ist dazu bisher bekannt?
Ja, in der Tat, sie hat für Wirecard geworben auf einer ihrer China-Reisen. Das war im Herbst 2019. Man muss dazu sagen, für Unternehmen, für deutsche Unternehmen werben, das tun Kanzlerinnen und Kanzler, auch Minister immer wieder. Bei den Auslandsreisen sind sehr, sehr häufig Unternehmensvertreter in der Regierungsmaschine dabei, für die dann ein gutes Wort eingelegt wird vom Politiker, der ein fremdes Land besucht. Und so hat es eben auch die Kanzlerin gehalten mit Wirecard im letzten Jahr. Allerdings, heute wurde dann doch schon erkennbar, dass man im Kanzleramt jetzt erkennbar bemüht ist, dass da bloß nichts hängen bleibt an Angela Merkel. Also es wurde ausdrücklich betont heute in der Regierungspressekonferenz, von Ungereimtheiten in der Bilanz habe Merkel zu dem Zeitpunkt, als sie in China da ein gutes Wort einlegte, nichts gewusst. Aber auch das wird schon wieder angezweifelt von Fabio De Masi beispielsweise, von der Linkspartei. Er sagt, das geht einfach nicht und das ist völlig unglaubwürdig, dass Merkel gewissermaßen sich für ein Unternehmen einsetzt und es wird vorher nicht geguckt, für wen sie da ein gutes Wort einlegt. Also auch da wieder ein Beispiel für das Misstrauen, das inzwischen gegenüber jeglicher Information in Sachen Wirecard seitens der Bundesregierung, seitens des Finanzministeriums, seitens des Kanzleramtes geleistet wird.
Und wenn du nochmal das Bundesfinanzministerium ansprichst, Olaf Scholz hat sich zu diesen Vorwürfen ja auch schon unabhängig von diesem Bericht geäußert. Wie reagiert er auf die Vorwürfe?
Naja, im Grunde seit Tagen unverändert. Er bleibt bei seiner Verteidigungslinie. Erstens, die Wirtschaftsprüfer sind die schlimmen Finger, hätte ich fast gesagt. Die hätten jahrelang nichts gemerkt, obwohl sie was hätten merken müssen, seiner Meinung nach. Dann kommt der Hinweis auf den 20-seitigen Sachstandsbericht, die Liste mit den ganzen Treffen und Besprechungen, die es zu Wirecard gegeben hat. Aber eben die entscheidende Frage, hat er genug Dampf gemacht? Hat er darauf gedrängt, dass jetzt wirklich mal bei Wirecard in die Bücher geguckt wird, und zwar genau dieser Frage weicht er nach wie vor aus, zumindest sagen das die Oppositionspolitiker, die jetzt die Sondersitzung verlangen. Und sie wollen eben Aufklärung und sie sagen auch ganz klar, wenn Scholz nächste Woche Mittwoch, dann soll ja diese Sondersitzung stattfinden, da nicht genug Butter bei die Fische tut, wie man im Ruhrgebiet sagt, dann droht ein Untersuchungsausschuss. Und der nächste Mittwoch, die Sondersitzung des Finanzausschusses, ist dann eben die letzte Chance für Scholz, hier noch für genügend Informationen zu sorgen. Wenn er das nicht tut, dann werden Linke, Grüne und wohl auch die FDP einen Untersuchungsausschuss beantragen.
Und wenn wir da mal grundsätzlich quasi auf dieses Instrument Untersuchungsausschuss blicken, was würde das bringen für die Aufklärung dieser Geschehnisse?
Naja, ein Untersuchungsausschuss ist natürlich eine sehr scharfe Waffe des Bundestages, die schärfste, die er hat, wenn irgendeinem Minister oder einem Regierungsmitglied Fehlverhalten vorgeworfen wird und man das aufklären will. Man muss das so ein bisschen immer abwägen und das ist im Moment auch noch die Phase, in der sich die Oppositionsparteien bewegen. Ein Fachausschuss, so wie jetzt der Finanzausschuss, der nächsten Mittwoch erstmal eine Sondersitzung macht, zu der dann eben Olaf Scholz auch kommen soll und wohl auch kommen wird, der ist natürlich erstmal schneller. Den kann man relativ schnell, selbst jetzt in der parlamentarischen Sommerpause, einberufen und hoffen, dass dann eben, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, mit konventionellen Mitteln, also sprich Frage-Antwort-Spiel, die Informationen rüberkommen, die man sich von einem Minister, der unter Beschuss steht, so wie Olaf Scholz jetzt, die man sich von so einem Minister erhofft. Ein Untersuchungsausschuss, der ist natürlich gründlicher, der kann Zeugen befragen, der kann Dokumente anfordern. Dafür dauert es länger. Man muss diesen Untersuchungsausschuss erst einmal einrichten, dann muss er sich konstituieren. Dadurch ziehen wertvolle Wochen ins Land und es besteht natürlich bei dem einen oder anderen Oppositionspolitiker durchaus, die Befürchtung, dass dann möglicherweise, wenn es in ein paar Wochen nach der Sommerpause dazu käme, dass dieser Untersuchungsausschuss sich konstituiert, dass dann vielleicht so ein bisschen auch aus dem Wirecard-Skandal schon wieder die Luft raus ist. Denn das ist jetzt im Moment auch deswegen natürlich so ein Riesenthema, weil sonst in der Republik nicht so viel los ist. Und dann ist jedes Thema, ich sag mal, relativ stark im Vergleich zu den Themen, die vielleicht heute gar nicht so stattfinden. Und deswegen bekommt es auch so ein Riesengewicht. Aber der Skandal selber ist ein Skandal, das muss man ganz klar sagen.
Ich wollte gerade sagen, also das finde ich interessant, dass du das so einschätzt, weil Wirecard war ja wirklich, das hast du jetzt eben auch schon gesagt, das Vorzeigeunternehmen gerade eben für die Digitalbranche und dass da offenbar an so vielen Stellen Kontrollen nicht funktioniert haben, wirft ja ganz grundsätzliche Fragen auf. Also du hast es gesagt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften stehen in der Kritik, aber natürlich auch die BaFin. Und man fragt sich so ein bisschen, ist es nicht eine weitere totale Blamage für Deutschland im Sinne des Digitalstandorts?
Ich würde sagen, weniger für den Digitalstandort, denn da hat Wirecard ja im Grunde bewiesen, dass die Deutschen digital was können, um es mal so auszudrücken, hat sich wirklich in eine erste Liga gespielt, das Unternehmen. Und sonst wäre es auch wahrscheinlich nicht in den DAX gekommen. Also ich meine, das, was Wirecard eigentlich macht, Zahlungen abzuwickeln für Online-Geschäfte, ist ja ein Geschäft, wo das Unternehmen unstrittig führend ist oder möglicherweise immer noch ist. Das Wirecard-Desaster ist eher eine Riesenblamage für den Finanzstandort Deutschland. Denn salopp gesagt, wir leben ja nicht in irgendeinem Entwicklungsland, sondern wir sind eine hochentwickelte Industrienation mit einem hochentwickelten Finanz- und Bankensektor, mit einer Börse, einer Börsenaufsicht. Und da darf eigentlich so etwas nicht passieren, dass ein Unternehmen Luftbuchungen in Milliardenhöhe vortäuschen kann. Und über Jahre merkt das niemand. Weder die Wirtschaftsprüfer noch eben die Finanzaufsicht. Und man geht möglicherweise auch irgendwelchen detaillierten Whistleblower-Tipps nicht nach. Das ist ein Ding, was gar nicht geht. Und da liegt eigentlich die Blamage für Deutschland. Weniger jetzt in dem technologischen Bereich, sondern wirklich im Bereich der Finanzaufsicht.
Aber bedingt das nicht einander? Weil zum Beispiel die BaFin ja sagt, ja Moment mal, wir haben ja nur einen ganz geringen Teil eigentlich des Wirecard-Konzerns kontrolliert, weil dieses Digitale da, das war ja gar nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Also greifen da vielleicht gar nicht die entsprechenden Gesetze, um auf das digitale Finanzsystem irgendwie angewendet zu werden?
Das kann durchaus sein. Da gibt es aber sicherlich auch gewisse Ermessungsspielräume, die auch die BaFin gehabt hätte. Und mir sagen führende Politiker jetzt aus dem Finanzausschuss, dass ihrer Meinung nach die BaFin eben ihre Kompetenzen nicht ausgereizt hat, die sie hätte ausreizen können im Fall Wirecard. Natürlich ist da was dran, dass man sagt, Wirecard ist eigentlich keine Bank, sondern die haben nur so eine kleine Tochtergesellschaft, sprich die Wirecard Bank, und die hatte man natürlich als Finanzaufsicht ein Auge geworfen, aber eben nicht auf diesen Technologiekonzern namens Wirecard. Und dann kommt immer der Vergleich mit dem VW-Autokonzern, wo man auch sagt, ja klar, VW hat auch eine eigene Autofinanzierungsbank, da passt die BaFin auf, aber eben nicht auf den Gesamtkonzern, sprich den Autokonzern VW. Nur das hinkt so ein bisschen, dieser Vergleich, denn auch der Betreiber einer Bank, also sprich in dem Fall jetzt der Wirecard-Bank. Der Eigentümer muss eine gewisse Zuverlässigkeit nachweisen, sonst darf der gar keine Bankgeschäfte hierzulande betreiben. Und über diesen Schiene hätte man möglicherweise doch auch über die BaFin hier Einblick in den Wirecard-Konzern nehmen können, nach dem Motto, ist denn der Eigentümer der Wirecard-Bank, also des Tochterunternehmens, überhaupt zuverlässig? Also, wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Ich will da jetzt auch nicht abschließend ein Urteil aussprechen, aber es gibt wirklich ernsthafte Fragen, ob die BaFin ihre Kompetenzen wirklich ausgereizt hat. Auch das nächsten Mittwoch eine Frage und, wir wissen es eben noch nicht, möglicherweise auch die Frage in einem Untersuchungsausschuss.
Ja, und möglicherweise hören wir uns morgen wieder, zumindest wenn Sie mögen. Ich sitze dann nämlich auf jeden Fall wieder hier und präsentiere die neueste Episode von Der Tag. Diese Folge geht jetzt aber erstmal zu Ende. Wir freuen uns über Feedback. Vielleicht mögen Sie mal ganz konkret etwas zur Folgenlänge schreiben. Was gefällt besser, eine längere Episode, so wie heute, oder lieber kurz und knapp um die 20 Minuten? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz. Danke fürs Interesse.